war ja vor kurzem in Berlin, dass ein schwuler Lehrer bedroht wurde, beziehungsweise dann von seinen Schülern gemobbt wurde und von Eltern angegangen wurde, weil das natürlich kulturell geprägt ein Problem für diese Personen ist. Dann haben wir das Riesenthema Lesefähigkeit, Probleme teilweise bei Schülern, eine zweizeilige Aufgabenstellung zu lesen. Viele Schüler können nicht von alleine die Klassenfahrt sich leisten, in Anführungszeichen, sondern bekommen Unterstützung vom Staat, was ja auch absolut legitim ist. Allerdings dann, wenn ich dann schaue, wie verhalten sie sich dann auf der Klassenfahrt an und für sich, dann sehe ich dann gleich erstmal an der ersten Tankstelle, dass ein 50-Euro-Schein ausgepackt wird und sich dann diverse Süßigkeiten oder Gummibärchen oder was auch immer gekauft wird. So, und wenn ich dann fast den halben Tag, überspitzt gesagt, am Handy bin, dann bin ich noch 5, 6, 7, 8 Stunden im Bett und dann bin ich noch ein paar Stunden in der Schule, dann kann es gar nicht funktionieren, dass ich da irgendwo außenrum noch einen sozialen Kontakt habe.
Dass im deutschen Schulsystem einiges schiefläuft, das wissen wir seit Jahren. Lehrermangel, marode Schulen, zu wenig Budget, teilweise kein Budget mehr und Jahr für Jahr schlechtere PISA-Ergebnisse. Aber was passiert, wenn ein Lehrer offen ausspricht, was im Klassenzimmer wirklich passiert? Jonas Schreiber tut genau das. Er riskiert damit einiges. Er ist Lehrer an einer Realschule in Bayern, Anfang 30, verbeamtet und Autor des Buches Real Talk, Lehreralltag, in dem er schonungslos über seine teils schockierenden Erfahrungen aus dem Schulalltag spricht. Im folgenden Interview Schilderungen über Realitäten aus dem deutschen Schulalltag. Los geht's. Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Schreiber.
Hallo, grüß Sie.
Herr Schreiber, bevor wir jetzt gleich mal in durchaus brisante Themen eintauchen, möchte ich Sie ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Herr Schreiber, Sie sind Lehrer an einer Realschule im Großraum München und unterrichten Sport, Wirtschaft und IT. Ihre langjährige Erfahrung im Leistungs- und Nachwuchsfußball prägt Ihre praxisorientierte Sicht auf die Schule. In Ihrem Buch Real Talk, Lehreralltag, das haben wir auch unten in der Videobeschreibung hinterlegt, beschreiben Sie, wo das Schulsystem aus Ihrer Sicht an Grenzen stößt und warum das schwerwiegende gesellschaftliche Folgen hat. Herr Schreiber, Sie haben jüngst in einem Welt-Interview geäußert, dass Sie Ihren Beruf als Lehrer zwar sehr lieben, aber die Zustände, die aktuell an deutschen Schulen herrschen, könnten Sie nicht durchhalten bis zu Ihrer Pensionierung. Ist es wirklich so schlimm und ja, wie kommen Sie zu dieser Aussage?
Also generell, ich liebe meinen Job, ich liebe es mit Kindern zu arbeiten, sei es eben im Jugendsport oder jetzt auch in der Schule. Und ich habe jetzt seit die letzten Jahre zunehmend mehr Probleme beziehungsweise auch von Kollegen gehört, dass es eben deutlich schwieriger wird, den Unterricht an und für sich zu gewährleisten, sondern dass es viel mehr darum geht, Erziehungen zu machen, beziehungsweise für die Kinder Wertevermittlungen zu machen und die Bildung eben deutlich in den Hintergrund kommt, wodurch natürlich das, warum ich eigentlich das Ganze mache oder warum wir eigentlich da sind, deutlich reduzierter wird. Klar, ich möchte auch den Kindern etwas mitgeben für ihr späteres Leben, aber hauptsächlich sind wir natürlich in der Schule für Bildung da. Und die haben wir eben deutlich Probleme beziehungsweise deutlich Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Und da ist eben oft das Gefühl, dass wir viele, viele Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen. Und zwar zunehmend mehr, auch extern, sprich auch von Eltern, die dann mit einem Anwalt kommen oder die Kontrolle über ihre Kinder verloren haben oder schlichtweg gar kein Interesse an der Schule haben. Und das eben das Ganze deutlich problematischer macht, als ja normal nur in den Unterricht reinzugehen und seinen Unterricht zu machen. Zumal dann auch dazu kommt, dass die Kinder ein gewisses Anspruchsdenken haben und hier beispielsweise Ordnungsmaßnahmen oder Verweise ein Stück Papier sind und die ist nicht mehr unbedingt tangiert. Heißt, da ist dieses gesamte hierarchische Denken beziehungsweise überhaupt einen Respekt zu haben den Mitmenschen gegenüber ist deutlich reduziert. Und das Ganze macht es natürlich problematisch, das auf Dauer dann durchzuhalten beziehungsweise hier mental durchgehend stark gefordert zu sein und aufzupassen, was und wie man sagt beziehungsweise was und wie man tut. Und hier ist dann natürlich die Frage, ob man das dann 40 Jahre in dem Tempo, in dem Ausmaße, was da gefordert wird, durchhält.
Ja, also jeder von uns, alle Zuschauer, die meisten, würde ich mal denken, waren irgendwann mal in der Schule und können sich vielleicht zurückbesinnen. Da vielleicht auch gleich mal die Frage, wie ist das bei euch damals gewesen? Ich kenne unterschiedlichste Schulen, habe selber eine Schulodyssee hinter mir, muss aber sagen, die Schulsysteme und damit auch die Schulen, in denen die größte Strenge geherrscht hat, und ich meine das aber im positiven Sinn, die sind die heutzutage, wenn ich reflektiere, die mir am meisten gebracht haben. Denn eine lose Hand, ich meine damit nicht eine lose Hand, die diszipliniert, sondern wenn alles frei nach dem Motto, mach wie du willst, finde deine eigenen Regeln oder mache dir gar keine, das führt oftmals zu Chaos in der Schule. Und was Sie ja hier beschreiben, Herr Schreiber, ist ja, dass der Lehrauftrag ist ja eine Fortführung der Kultur. Mit einer gewissen Kultur sollten die Schüler, einer Erziehungskultur sollten die Schüler ja in die Schule kommen. Und sie haben dann den Lehrauftrag, darauf aufzubauen. Und was sie hier schildern, ist, dass es bereits daran mangelt. Also diese Kultur, sich zu benehmen, Respekt zu haben vor dem Gegenüber. Ist das etwas, das erodiert in den letzten Jahren?
Also zu meiner Zeit, wo ich das jetzt hier miterlebe, definitiv. Allein der Umgang miteinander ist sehr aggressiv geworden. Also Schüler zu Schüler, aber auch Schüler zu Lehrkräften. Der Respekt ist da deutlich geringer, was Sie gerade richtigerweise gesagt haben. Also generell die Werte, die eigentlich für ein sauberes oder faires Miteinander da sein sollten, sind deutlich weg. Aber auch generell die Bereitschaft, überhaupt in die Schule zu kommen, um was zu lernen, um sich besser zu machen, um voranzukommen im Leben, um mehr zu wissen, ist deutlich weniger geworden. Heißt, die Leistungsbereitschaft reduziert. Ich glaube, das ist allgemein gesellschaftlich zurückzuführen, dass eben Leistung weniger zählt, beziehungsweise eben auch nach außen hin von den Eltern vorgelebt werden kann. Du musst nicht so viel leisten, sondern wir kriegen das dann irgendwie hin oder wir schaukeln das dann mit den Noten oder wie vorhin schon kurz angewähnt, kommt dann der Anwalt im schlimmsten Fall und regelt es dann für dich. Also wir haben viele externe Faktoren, die dann den Kindern suggestieren, du musst es nicht so leisten, beziehungsweise du bist nicht der Schuldige, sondern eben wir regeln das schon irgendwie, die Gesellschaft regelt das schon irgendwie, aber du musst jetzt nicht primär da die Leistung bringen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, was Sie auch richtigerweise gesagt haben, mit dem, ich habe klare Struktur für die Kinder. Und das ist eben ein Punkt, wo ich sage, dass wir ziemlich Probleme haben, beziehungsweise die dann natürlich, wenn die Kinder dann später in die Arbeitswelt gehen sollen und der Gemeinschaft einen Nutzen oder einen Mehrwert bringen sollen, nicht mehr so vorherrschen können.
Ja, ich meine, es gibt ja durchaus Pädagogen, die medial schon ganz klar gesagt hat, ein gewisser Teil der Gesellschaft, also der heranwachsenden Schüler, ist nicht mehr in die Arbeitsgesellschaft integrierbar, weil sie so fern ist von dem, was später mal gefragt wird. Also auch, ich spreche hier von Mindset, Grundeinstellung zum Leben und zur Leistung gegenüber. Ich meine, Sie sprechen von Aggressivität, fehlendem Respekt, da muss ich mal nachfragen, wie ist die Zusammensetzung der Schüler in ihren Klassen? Wie viele Leute haben da noch die Muttersprache Deutsch?
Unterschiedlich, aber größtenteils ist natürlich jetzt halt die Muttersprache nicht mehr Deutsch bei uns.
Größtenteils?
Größtenteils, was daheim gesprochen wird. Klar, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, wie dann daheim kommuniziert wird. Da bin ich dann zu weit weg, beziehungsweise sind natürlich nicht die richtigen Ansprechpartner. Allerdings ist, ja, allein von der Elternarbeit haben wir Probleme, dass wir dann teilweise mit Eltern sprechen können, weil die eben kein Deutsch können. Aber es sind auch viele, viele eben ausländischstämmige Kinder bei uns, die alle wohlgemerkt den deutschen Pass haben, also de facto deutsch sind, was auch von meiner Seite aus so gewertet wird. Sie allerdings das selber nicht unbedingt immer so sehen, aber dementsprechend auch daheim nicht unbedingt Deutsch gesprochen wird. Ja, größtenteils, ja.
Größtenteils. Ich meine, wir sprechen ja hier wir sind hier in Deutschland und die Mehrheit der Schüler hat keinen deutschen Hintergrund mehr. Muss man kein Mathematiker sein, um zu extrapolieren, was das in wenigen Jahren schon bedeutet. Aber mal eine andere Frage an Sie, Herr Schreiber. Sie sind ja, das hört man auch an Ihrem Dialekt, ein Lehrer aus einer Schule in Bayern. Wenn wir auf Deutschland als Ganzes blicken, dann hört man zu vielerlei Themen den Spruch, der ja auch vom Landesvater gerne gesagt wird, in Bayern ist die Welt noch in Ordnung. Haben Sie denn Kontakte zu Lehrern anderer Bundesländer und vielleicht Einblick in deren Schulalltag? Ist es dort so viel schlimmer als in Bayern? Erstens, und ist in Bayern die Welt noch in Ordnung?
Ich glaube, das kann man nicht ganz pauschalisieren. Klar, es hängt einmal von der Schulform ab. Also ist es Gymnasium oder ist es eben Realschule oder ist es Mittelschule? Aber es hängt dann natürlich auch von der ländlichen oder städtischen Region ab. Am Land glaube ich, dass es deutlich, deutlich angenehmer ist, beziehungsweise war ich auch einmal auf einer Schule. Da ist es dann natürlich nicht ganz so krass, aber ist natürlich trotzdem die Problematik vorherrschend. Ich glaube auch, dass wir in Bayern da noch gut dabei sind und dass es eben da eben von Schulform zu Schulform beziehungsweise regional unterschiedlich ist. und oder Kontakt mit anderen Schulen. Außerhalb von Bayern habe ich natürlich auch, beziehungsweise bekommt man über die Medien viel mit. Es war ja vor kurzem in Berlin, dass ein schwuler Lehrer bedroht wurde, beziehungsweise dann von seinen Schülern gemobbt wurde und von Eltern angegangen wurde, weil das natürlich kulturell geprägt ein Problem für diese Personen ist. In NRW habe ich jetzt letztens gelesen, dass die Gewalt gegen Lehrkräfte um 33% gestiegen ist, also auch hier die Gewaltbereitschaft deutlich hochgegangen ist. Aber generell die Standards, und das stelle ich auch in Bayern fest, sinken einfach von den Leistungen. Heißt, Abiturquote steigt, allerdings PISA-Ergebnisse, also die Vergleichsstudie in den OECD-Ländern, die sinkt rapide. Wir sind beispielsweise unter dem Schnitt von 2000, wo es den großen PISA-Aufschrei gab, dass wir so schlecht in der Schule sind. Und da sind wir jetzt halt unter anderem eben in Mathematik und Naturwissenschaften sind wir sogar unter dem Schnitt. Allerdings hört man da gar nichts. Heißt, wir haben Probleme in Bayern, aber natürlich auch außerhalb, weil einfach die Leistungen gesenkt werden.
Ich meine, auch hier, da braucht es keinen überragenden Intellekt, um sich vorzustellen, was das bedeutet, wenn die Gesamtleistung nachlässt, die Menschen mit Muttersprache des Landes, in dem wir hier eigentlich alle herkommen, immer weniger diese beherrschen, die Leistung abfällt. Was glauben Sie denn, welche Werte fehlen Ihrer Beobachtung nach heute am meisten im Schulalltag? Und warum sind diese fehlenden Werte so entscheidend?
Das ist eine ganze Liste. Ich glaube, das Erste ist überhaupt die Leistungsbereitschaft, beziehungsweise der Wille, besser zu werden oder mehr aus sich machen zu wollen, als möglicherweise jetzt halt die Eltern machen können oder beziehungsweise man eben in der Gesellschaft nur leisten müsste, um durchzukommen. Ich glaube, da fehlt das, ja, die Motivation, besser zu werden. Das ist ein großer Punkt, der fehlt, was natürlich dann auch an den Leistung beziehungsweise an den Leistungsstandards, die dann gesenkt werden, sichtbar ist. Dann natürlich das Konfliktmanagement. Dadurch, dass wir jetzt halt sehr, sehr viel oder auch die Kinder natürlich sehr, sehr viel an den Handys, Social Media oder an einem Bildschirm sind, ist das Face-to-Face nicht mehr so da, wie es da war. Und man trägt dann Konflikte eher dann so aus, wie ich dann vielleicht mal gewalttätig dann irgendwo sehe. Aber generell die Art und Weise der Kommunikation hat sich geändert. Dann natürlich die Lernbereitschaft, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Ich möchte nicht mehr leisten oder ich muss nicht mehr so viel leisten, darum muss ich auch nicht mehr so viel lernen. Kommt dann natürlich die KI dazu, aber da glaube ich, kommen wir später nochmal dazu. Was ich vorhin schon hatte, eben der Respekt untereinander, aber auch der Respekt zu weiblichen Lehrkräften, nicht mehr unbedingt da, weil eine Frau hat ja nicht mehr so viel zu sagen. Finde ich persönlich ziemlich tragisch, solche Aussagen. Allerdings auch Grundwerte wie Pünktlichkeit. Wir haben ein Riesenthema an allen Schulen, wo ich jetzt war, mit pünktlich erscheinenden Schülern. Da sind jeden Tag werden ja wahrscheinlich eine Handvoll, wenn nicht zwei Hände voll, von Schülern von der Schulleitung ausgerufen, dass sie dann einen zusätzlichen Nachsitztermin haben, beziehungsweise nach dreimal sollen sie zusätzlich zum Nachsitzen kommen. Mehraufwand für die Schulleitung, aber das fängt eben bei diesen Pünktlichkeitsthemen an. Dann haben wir das Riesenthema Lesefähigkeit. Da haben wir ja Probleme teilweise bei Schülern, eine zweizeilige Aufgabenstellung zu lesen, was jetzt nicht oder was jetzt natürlich impliziert, dass dann die Aufgabe nicht sauber gelöst werden kann. Aber das hat jetzt halt unabhängig von der Herkunft nichts zu tun. Ja, und glaube ich, der große Punkt ist, dass die Konsequenzen nicht mehr so da sind, wie sie da sein sollten, heißt auf ein Fehlverhalten, das dementsprechend reagiert wird, sondern es wird dann laufen gelassen, beziehungsweise es wird dann versucht, irgendwie das so zu kaschieren, dass es eben noch passt, dass eben ja nicht das Kind irgendwie ein Problem hat, weil natürlich auch, und da muss ich mich als Lehrkraft dann, oder jetzt halt ich persönlich auch aus meinen Erfahrungen, man nimmt sich dann immer mehr zurück, wenn man dann merkt, von außen, jetzt beispielsweise von den Eltern kommt dann Druck anwaltlich. Oder man kriegt dann ziemlich schnell Feuer. Ich habe da eine Geschichte von einer Kollegin aus der Grundschule letztens gehört, die ist etwas älter. Und da war ein Kind im dritten Stock und hat Stühle und Tische aus dem Fenster geworfen, aber saß auf dem Fensterbrett. Dann ist die Kollegin hin und hat das Kind eben gepackt und zurückgezogen, dass es halt nicht aus dem Fenster rausfällt, logischerweise. Und dann hat das Kind gesagt, hören Sie auf, mich anzulangen. Am nächsten Tag war dann der Vater mit dem Anwalt da, war davor in der Klinik gewesen und das Kind hatte, keine Ahnung, irgendwelche Quetschwunden, weil halt übertrieben gesagt, und weil halt die Lehrerin den Schüler rausgezogen hat, dass er nicht runterfällt und aufhört, da die Sachen runterzuschmeißen. Aber auf was ich raus möchte, ist, man macht dann weniger, logischerweise, weil natürlich die Angst da ist, dass jederzeit irgendwas kommen kann. Überhaupt, da wären wir wieder von vorne gewesen, der Respekt bzw. der Konflikt eben miteinander auszutragen, bzw. die fehlenden Konsequenzen. Das ist ein Riesenthema. Jetzt springe ich ein bisschen hin und her. Rechnen. Generell, was in meinen Augen auch, was ja in den PISA-Studien dann auch wichtig ist, vor allem in BWR beziehungsweise in Wirtschaft, das Gefühl für Zahlen ist relativ gering vorhanden. Heißt, 10% von ist problematisch im Kopf einfach mal zu überschlagen in der 9., 10. Klasse. Heißt, wir haben da sehr, sehr viele diverse Probleme, die anfallen, wo ich glaube, dass wir sowohl als Lehrkraft, aber auch als Gesellschaft viel dazu beitragen, dass es eben sich Stück für Stück verstärkt beziehungsweise überhaupt nicht dagegen gesteuert wird. Und ein Riesenpunkt, der mir als Wirtschaftslehrkraft auch sehr, sehr wichtig ist, wo ich sehr, sehr hinterher bin, ist die finanzielle Bildung. Ich glaube, da ist einmal wenig Interesse da bei den Schülern. Generell ist natürlich schon Interesse da, aber dann am Ende des Tages auch wieder nicht. Warum sage ich das? Da habe ich auch eine Geschichte in meinem Buch erzählt. Ein Schüler kann oder viele Schüler können nicht von alleine die Klassenfahrt sich leisten, in Anführungszeichen, sondern bekommen Unterstützung vom Staat, was ja auch absolut legitim ist. Allerdings dann, wenn ich dann schaue, wie verhalten sie sich dann auf der Klassenfahrt an und für sich, dann sehe ich dann gleich erstmal an der ersten Tankstelle, dass ein 50-Euro-Schein ausgepackt wird und sich dann diverse Süßigkeiten oder Gummibärchen oder was auch immer gekauft wird, wo überhaupt gar kein Verständnis da ist, was hat was für einen Wert, beziehungsweise was wird mir hier eigentlich gewährleistet von der Gesellschaft, was ja auch fein ist, wenn man weniger hat. Aber dann im Umkehrschluss, jetzt habe ich einen 50-Euro-Schein und schmeiße den dann gleich bei der Tankstelle aus, wo natürlich dann die Kosten auch wieder deutlich höher sind wie woanders. Aber auch da das Gefühl überhaupt nicht da ist. Darum, ich glaube, da ist ein riesen Konstrukt an Problemfeldern, in Anführungszeichen, die wir haben, wo man eben anfangen müsste, in meinen Augen, über konsequentes Handeln, über Struktur den Kindern geben, über Eltern klarer mit einbeziehen, da eben an die Probleme ranzugehen.
Wenn Sie, Herr Schreiber, wenn Sie das schildern, das weckt bei mir Gedanken an Interviews, die ich geführt habe mit Vertretern der deutschen Polizei, die sagen, wir müssten konsequenter durchgreifen, das wäre absolut nötig, meine Kollegen wollen das auch, aber sie dürfen nicht, sie werden zurückgehalten, Gesetzgebungen werden so gestaltet, dass obwohl wir eine Gesellschaft haben, die Konsequenzen dringend braucht, werden genau an diesen Stellen ja, sag ich mal, der Wille zur Konsequenz bewusst unterbunden. Und jetzt erzählen Sie mir das aus dem Lehreralltag. Sie haben dieses Beispiel erwähnt von jemandem, der Stühle aus dem Fenster wirft. Und das war, ist, ihn da wegzuziehen von einer Gefahrensituation, ist ja noch nicht mal eine Konsequenz, sondern das ist eine Hilfe. Und es nicht zu tun, wäre unterlassene Hilfeleistung, meiner Ansicht nach. Aber jetzt sagen Sie, da gibt es dann sofort Konsequenzen und Eltern kommen mit Anwalt. Das kenne ich so nicht aus meiner Schulzeit. Und ich darf berichten aus der Schulzeit meiner Eltern. Da ging es noch ganz anders vor, wenn da die Eltern gekommen sind und der Lehrer hat berichtet, dass der Schüler ein schlechter Schüler oder gar ein frecher oder respektloser Schüler gewesen ist, dann gab es von den Eltern direkt bei diesem Termin links und rechts, wie man so schön sagt, eins an die Backen ran. Und heute höre ich quasi das Gegenteil. Wenn Sie berichten, dass Dinge vorgefallen ist, dann gibt es für Sie auf verbaler Ebene links und rechts eins an die Backen ran. Also eine komplette Umkehr. Sind damit die Eltern ein maßgebliches Problem dieser Entwicklung?
Ich glaube, wir sind alle ein Problem der Entwicklung, aber natürlich auch die Eltern, dadurch, dass die Erziehung oft von meinem Gefühl her outgesourced wird an die Schule. Also klar, wir haben Erziehungs- und Bildungsauftrag, allerdings die Grundwerte, was wir vorhin hatten, sollten daheim gelehrt werden und die wird vom Gefühl her outgesourced. Nur kommt man jetzt zu dem Punkt, dass man erziehen möchte. Entweder interessiert es die Eltern dann nicht oder, wie gerade eben schon erwähnt, kommt beispielsweise im Extremfall dann der Anwalt. Also da muss man sich immer überlegen. Natürlich gibt es auch die normalen Eltern, die ihre Kinder im Griff haben, die dahinter sind, dass die Kinder was machen, die Noten wissen wollen, die da eben Höflichkeit erziehen. Allerdings ist eben zunehmend, und das schließt ja auf die Frage, die Sie vorhin hatten, eben das Überfordertsein, Punkt eins. Also ich hatte auch mal Eltern bei mir im Elternsprechtag, beziehungsweise die kamen dann zu mir und haben gesagt, sie haben keine Kontrolle mehr über das Kind, weil es spielsüchtig ist und egal, was sie tun, es kommt immer irgendwie an eine Konsole oder irgendwie an ein Handy ran. Heißt einmal, diese Eltern haben wir, die zunehmend sind. Dann haben wir Eltern, die kein Interesse haben. Beispiel am Elternabend, sei es zur 10. Klasse, hatten wir jetzt Anfang des Schuljahres, ist ja immer Elternabend. Und dann sitzen dann halt in der 10. Klasse, also wo die Abschlussklasse ist, sitzen dann da zwei, drei Eltern. Der Rest ist nicht da, weil er entweder kein Interesse hat, kein Deutsch kann, keine Zeit hat, wie auch immer. Und dann natürlich beim Elternsprechtag, wo man sich dann einträgt. Früher hat man das am Zettel gemacht. Heutzutage geht es schön online, dass man da sich eintragen kann. Kommen dann auch, ja, wahrscheinlich eine Handvoll Eltern zu jedem Lehrer. War früher natürlich auch anders. Und dann gibt es noch die liebevoll von uns getauften Rasenmähereltern. Das ist nochmal eine Steigerung zu Helikoptereltern. Helikopter schwebt immer über den Kindern und versucht da eben das zu managen. Und die Rasenmähereltern, und das, glaube ich, ist dann das Problem, was wir jetzt vorhin auch schon hatten, versucht überhaupt nicht, dass ein Problem auf das Kind dazukommen kann. Heißt, es mäht schon alle Probleme, die auch nur ansatzweise da sein könnten, mäht es im Vorhinein weg, sodass das Kind gar nicht die Chance hat, sich zu entwickeln, beziehungsweise die Chance hat, einen Fehler zu machen oder die Chance hat, da eben sich Gedanken zu machen, wie komme ich da aus der Geschichte raus? Wie zum Beispiel jetzt hier vorhin mit der Kollegin, die das Kind daran hindert, runterzufallen, überspitzt gesagt. Darum, ich glaube, da haben die Eltern natürlich einen großen Teil. Ich glaube aber auch, dass die Eltern dadurch, dass sie inzwischen sich das Leben nicht mehr so leisten können, wie sie es mal früher hätten leisten können, heißt, ein Elternteil hat gearbeitet, heute müssen meistens zwei Elternteile arbeiten. So, das heißt, die Eltern sind gar nicht mehr daheim und können gar nicht mehr die Sache so machen, wie sie es machen wollten hinsichtlich Erziehung. Sprich, die Kinder sind viel allein. Wo sind sie dann? Logischerweise am Handy, weil ist natürlich das Einfachste, sind sie aufgehoben. Wenn dann die Eltern nach Hause kommen, dann sind die gestresst von der Arbeit, das Kind ist gestresst vom Tag und dann wird wahrscheinlich das Elternteil jetzt auch sagen, komm, hier hast du das Handy und lass mich in Ruhe. Nur menschlich in meinen Augen. Trotzdem glaube ich, ist es der falsche Weg, weil dann natürlich die komplette Beziehung bzw. Erziehung dann hinten runterfällt. Also hat sowohl die Gesellschaft als auch die Eltern, aber ich glaube auch wir Lehrer haben da einen großen Beitrag dazu beizutragen, wie vorhin schon erwähnt. Wir senken die Standards. Wir ahnden konsequent nicht mehr so, was wir ahnden könnten oder sollten. Und ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von allem, wo dann am Ende die Kinder extrem drunter leiden und dann eben nicht mehr dahin kommen, wohin wir sie eigentlich bringen wollen würden, um eben ein mündiger Teil in der Gesellschaft zu werden.
Ja, und wenn wir jetzt dann noch mit einfließen lassen, dass sich Deutschland von allen europäischen Ländern, das können sämtliche Statistiken aufzeigen, mit Abstand am stärksten auf dem absteigenden Gleis bewegt und die Neigung des Abstieges immer stärker wird, dann bräuchte es ja eine im Gegenzug, um den Karren, der tief, tief im Dreck steckt, wieder herauszuziehen, bräuchte es ja eine extreme Leistungsbereitschaft. Es bräuchte die Leistungsgesellschaft, um wieder quasi eine Sinuskurve hervorzurufen, um von dort aus wieder hochzukommen. Aber Sie sagen mir genau das Gegenteil. Sie sagen quasi, die nächste Generation, die kommt, gerade die jetzt sich sagen müsste, ich muss leisten, ich muss etwas geben, damit ich auch etwas von der Gesellschaft, ich meine, zurückbekommt, tut man ja schon vom Sozialstaat. Aber Sie sagen mir quasi, die Leute machen weniger, weil sie denken, sie würden es so schon schaffen, obwohl wir wirtschaftlich gesehen ja überhaupt nicht in einer Situation sind, in der man sich das erlauben könnte, so eine Einstellung zu haben. Ich möchte dazu aber noch ganz kurz etwas ansprechen. Sie hatten es gerade schon gesagt, Social Media, die Leute hängen Tablets, Laptops, Konsolen vor den Handys rum und zocken oder machen sonstige Sachen. Ich habe mit dem Kindheitsforscher Michael Hüter aus Österreich, der ja sehr profiliert ist in diesen Fragen, gesprochen und der sagte mir, oder wir sprachen über die zerstörerische Wirkung von Social Media auf die Entwicklung von Kindern. Und haben Sie den Eindruck, dass diese beschriebenen Probleme an sich nur sind, weil die Kinder keine Leistungsbereitschaft mehr haben? Oder ist dieses Übermaß an Social Media, die ganze Zeit auf diesen Bildschirm zu glotzen, ist es ein großer Teil des Problems und bekommen Sie das im Unterricht auch mit?
Beides. Und zwar, ich glaube, einmal, wie gerade schon jetzt ausgeführt, ich glaube, das Mindset ist ein Riesenthema, eben das nicht mehr leisten müssen und trotzdem durchkommen, weil ich es aber auch eben dann in der Gesellschaft sehe. Ich bekomme Bürgergeld und ich kann eigentlich so gut leben wie jemand, der auf Mindestlohn ist, ein Tick schlechter mit ein paar Euro weniger, aber es funktioniert. Ich komme durch die Schule, einmal das Mindset, aber ich glaube dann auch im zweiten Punkt haben wir eben den extremen Konsum an Bildschirmzeit auch als Problem. Und da habe ich als IT-Lehrer beziehungsweise generell in der Schule sind wir natürlich dazu angehalten, viel im Medienunterricht zu machen, den Kindern beizubringen, wie nutze ich oder wie konsumiere ich überhaupt Medien, was sind Fake News, wie funktioniert das alles, wie funktioniert so ein Algorithmus. Und da machen wir speziell in IT natürlich sehr, sehr viel. Und da hatte ich letztens eine Stunde, die ich super gerne mag, weil die Kinder einfach mal selber sehen und ein Gefühl bekommen, wie viel Bildschirmzeit habe ich. Und zwar, da geht es dann darum, dass sie mal selber aufschreiben sollen, wie hoch sie schätzen, dass ihre Zeit am Handy ist. Das kann man schön tracken. Dann schätzen sie meistens so 3 bis 5 Stunden. Und danach sollen sie immer selber schauen, wie viel Zeit hast du denn wirklich jetzt halt am Handy benutzt, beziehungsweise am Bildschirm gehabt. Und da kommen dann Zeiten, ich habe es jetzt dieses Schuljahr letztens erst gemacht, zwischen 7 und 11 Stunden im Schnitt raus, am Tag, nicht in der Woche, am Tag. So, und das ist natürlich dann ein Riesenthema. Wir sprechen hier über 8., 9. Klasse. In den beiden Jahrgangsstufen mache ich Stunde, beziehungsweise mache ich das Thema immer gerne und frage das ab. So, und wenn ich dann fast den halben Tag, überspitzt gesagt, am Handy bin, dann bin ich noch 5, 6, 7, 8 Stunden im Bett und dann bin ich noch ein paar Stunden in der Schule, dann kann es gar nicht funktionieren, dass ich da irgendwo außenrum noch einen sozialen Kontakt habe. Darum glaube ich, ja,
Absolut.
ist ein Riesenthema. Warum ist es ein Riesenthema? Hatten wir vorhin schon, was meine Vermutung ist oder was ich mir vorstellen könnte, eben, dass die Eltern ziemlich gestresst sind und dann das Kind abschieben, dass es ruhig ist, in Anführungszeichen. Sieht man ja auch teilweise in Restaurants, da sitzen dann Eltern mit Babys und dann, oder mit Kleinkindern, ein, zwei, und dann sitzt das Elternteil
Ja.
da und isst und das Kleinkind, das startet ihr Handy oder Tablet,
Absolut.
wo ich mir dann auch denke, ja, dann gehe ich halt auch nicht ins Restaurant, sondern dann nehme ich ein Malbuch oder nehme irgendwas anderes mit oder lasse es dann
Ja.
gleich.
Herr Schreiber, wenn ich da kurz eingreifen darf, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, aber das ist mir ein persönlich wichtiges Thema. Ich habe schon mehrere Podcasts zu den Folgen von Social Media Konsum im sehr jugendlichen Alter. Also gerade diese Situation, ich kenne das selber, Sie kennen das, man sitzt da, irgendwelche Eltern sagen sich, ja, wir wollen uns unterhalten, also setzen wir das Kind vors Tablet hin und die starren dann kommentarlos eine Stunde da drauf. Das hat ja eine absolut zerstörende Wirkung auf die Entwicklung des Kindes. Es ist nicht nur, dass es ein bisschen schlecht ist, sondern es zerstört nachweislich die Merkfähigkeit, die Aufmerksamkeitsspanne des Kindes. Da gibt es Dutzende Studien. Man muss sich auch nur aus Silicon Valley die ganzen großen Tech-Konzerne anschauen. Die Führungskräfte dieser Firmen, die diese ganzen Systeme implementieren, lassen ja ihre eigenen Kinder auf Schulen gehen, in dem Social-Media-Konsum komplett verboten ist. Nicht limitiert, verboten. Also gerade die, die wissen, was damit passiert, sagen, das ist uns ein Sakrileg, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und deswegen, wenn das schon früh angefangen wird, schon im Kind, also frühkindlich, wie soll man sich denn bei Ihnen im Unterricht konzentrieren können für 45 Minuten, wenn man es sonst nur gewöhnt ist, auf einen Bildschirm zu starren?
Zumal ja die Bildschirmzeit, ich schaue dann einen Clip an oder ein Kurzvideo, da sind die Zeiten ja auch nur, keine Ahnung, 5 bis 20 Sekunden. Also ich
Ja.
habe überhaupt nicht die Notwendigkeit, mich langfristig oder länger über ein paar Minuten mal zu konzentrieren, sondern ich kriege schnelle Dopaminausschüttung, ich bin glücklich, ich habe ein Video gesehen, dann kommt das nächste und ich swipe weiter. Was natürlich das Durchhaltevermögen, was dann wieder die Grundwerte wären, die wir vorhin hatten, überhaupt nicht fördern, beziehungsweise überhaupt nicht notwendig sind, weil ich habe gar nicht das Bedürfnis, langfristig mal irgendwas zu machen, an irgendeinem Projekt zu arbeiten, um dann den Erfolg zu sehen, um dann das Gefühl zu haben, schau mal her, ich habe es geschafft aus meinen Kräften, sondern ich swipe durch, Dopamin, Dopamin, Dopamin und bin damit eigentlich zufrieden, was natürlich wieder das andere bedingt. Und da sind wir dann im Teufelskreis drin. Plus, und da sind wir dann bei der Lesefähigkeit und bei der Konzentration und Rechenfähigkeit. Und in den ganzen Videos sind ja, keine Ahnung, sind ein, zwei Worte drinnen, Schlagwörter und mehr ja auch nicht. So, das heißt, ich habe gar nicht die Notwendigkeit, mir Gedanken zu machen, wie eine Satzstruktur ist oder wie ein Satz aufgebaut ist oder was zu lesen und dann für mich zu verstehen, sondern ich sehe ein Schlagwort, passt, Schlagwort, passt. Und dann geht es ja so durchgehend weiter, was natürlich dann wieder dann in der Schule aufschlägt, weil das Kind kann nicht sauber lesen und kann sich daraus nichts ableiten. Und ich glaube, da ist eine Beschränkung einmal von den Eltern, weil wir in der Schule haben da natürlich nur bedingt Handhabe. Normalerweise ist laut Gesetz das Handy zumindest ausgeschaltet im Schulranzen zu sein. So wie wir Kinder nun mal sind oder wie wir Kinder selber waren, ist natürlich ein Verbot immer nicht so da, wie es sein sollte. Plus man kann es natürlich austricksen. Wir haben in der Schule haben wir sogenannte Handygaragen. Da müssen die Kinder das immer am Anfang des Schultages ihr Handy reintun. So, dann haben manche Kinder ihr Zweithandy, dann tun sie es wieder raus, wenn sie aufs Klo wollen oder eine Pause irgendwie heimlich, weil wir Lehrkräfte haben das natürlich auch nicht permanent im Blick, sondern am Klo zocken dann. Hat so weit geführt, dass wir inzwischen Toilettenaufsichten haben, dass eben das nicht passiert. Heißt, wir müssen uns vor die Toilette stellen und alle paar Minuten mal reinschauen und merken, wer ist überhaupt reingegangen, dass eben das nicht kommt. Heißt, wir versuchen da viel aus Lehrersicht. Allerdings glaube ich, ist die Hauptaufgabe da bei den Eltern, fängt in der frühkindlichen Erziehung an, dass ich ins Restaurant gehe, um ins Restaurant zu gehen. Aber auch, dass ich dann eben als Eltern, da gibt es ja Apps, die so programmiere, dass eben eine Bildschirmzeit von 1, 2 Stunden maximal da ist und alles andere dann eben nicht funktioniert oder eben nur durch mein Zutun als Elternteil, was ja schon mal viel reglementieren würde. Ist die Folge natürlich, ich muss mich mit meinem Kind beschäftigen. Ich habe die Verantwortung über mein Kind. Ich habe mich entschieden, ein Kind zu bekommen. Und dementsprechend muss ich natürlich auch dafür da sein, dass es dann was anderes tut und mich damit beschäftigen, auch wenn es anstrengend ist. Und ich glaube, das ist so ein großer Punkt, wo wir eben eingreifen müssen. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt. Die Digitalisierung in der Schule in den skandinavischen Ländern geht ja stark zurück, weil die Skandinavier gemerkt haben, dass es nicht so förderlich ist. Beziehungsweise, was Sie jetzt gesagt haben, eben in Silicon Valley bei den eigentlich an der Quellen sitzenden Leuten, die das machen, die haben ihr Handy beziehungsweise komplette Smartphone und digitalen Verbot in ihren Schulen teilweise. Und da kommen wir dann noch als Lehrkräfte dazu, die denen dann noch ein iPad in die Hand drücken und sagen, hier hast du dein iPad, jetzt musst du sogar jetzt mit dem iPad arbeiten. Ich glaube, da sollten wir deutlich punktueller nur noch damit arbeiten, weil wenn jetzt so ein Kind das iPad hat, klar habe ich als Lehrkraft, ich habe auch mein iPad und ich kann sehen, was die Kinder machen. Wenn ihr jetzt halt nur 30 kleine Kacheln habt, parallel aber unterrichten soll und da gleichzeitig eben noch schauen soll auf den Kacheln, was die Kinder machen, funktioniert das nicht. Und logischerweise machen dann 10, 20% der Kinder, sind dann im Internet oder spielen Spiele oder malen irgendwas oder machen auf alle Fälle das, was sie nicht tun sollten, weil halt einfach die Möglichkeit oder die Chance viel, viel größer ist, sich dadurch abzulenken. Und ich glaube, da wären wir wieder bei dem Punkt, wer ist verantwortlich? Ich glaube einmal Eltern, ich glaube einmal Gesellschaft, aber auch dann natürlich wir Schule, dass wir das deutlich mehr reglementieren, beziehungsweise auch schneller, wenn wir wieder beim Ahnden sind.
Was ich hier sehe, Herr Schreiber, ist eine immense Gräben und eine Zweiklassengesellschaft, die sich da auftun. Ich mag behaupten, dass ich dazu ein Urteil treffen darf. Ich war selbst einmal Hauptschüler. Das ist quasi die eine Seite, die ich mitbekommen habe. Ich erinnere mich, da habe ich in einem Jahr wahrscheinlich gar nicht die Hausaufgaben gemacht und das einzige Ziel, das wir hatten, ist, unsere Lehrer zu beleidigen. Und 3 meiner Klassenkameraden sind heute nicht mehr am Leben. Aus unterschiedlichen Gründen. Das ist auf jeden Fall, sage ich mal, das eine Ende gewesen. Und ich bin aber auch in Top-Internaten in der Schweiz gewesen und kenne das andere Ende. Und das gibt es ja auch immer mehr. Es gibt immer mehr Elite-Schulen, Top-Schulen, die hervorragend ausgestattet sind. Natürlich auch wahnsinnig teuer. Die können sich die meisten Leute nicht leisten. Aber dort wird gebildet. Und dort wird mit Strenge auch vorgegangen. Dort bildet sich dann eine, wenn man so möchte, Elite aus. Und auf der anderen Seite haben wir, und das ist das Problem, jetzt immer mehr Schulen, staatliche Schulen meistens, die, ob sie wollen oder nicht, den Unterricht nur noch schleppend irgendwie durchziehen können, weil ein Sammelsurium unterschiedlichster Kulturen, die Sprache oft nicht sprechen können, was ja Grundsatz ist für den Unterricht, um zu verstehen, was sie denn da eigentlich überhaupt vermitteln wollen. Das ist also, dass das quasi, es gibt eine kleine gebildete Schicht dann, die kann es, die ist in der Lage, sage ich jetzt mal, sich simpelste Dinge auch zu merken. Und dann gibt es eben die Masse derer, die glaubt, sie sei irgendwie privilegiert und sie müsse aber nichts mehr tun, die aber aus der Schule rauskommt und dann irgendwann wie mit dem Zug gegen die Wand auf die Realität trifft. Denn die Realität nimmt dann keine Rücksicht mehr, wenn es heißt, okay, das sind die Anforderungen für deinen neuen Arbeitsplatz und diese Leute sind dem schlichtweg nicht gewachsen. Da wird doch dann irgendwann die große Enttäuschung kommen.
Ich glaube auch, dass das ein Thema ist und da werden wir bei den grundsätzlichen Werten, wir bringen den Kindern nicht bei, mit Rückschlägen oder mit Problemen umzugehen, sondern wenn wir bei den Rasenmähereltern, wir räumen den Kindern auch aus gesellschaftlicher Sicht, jetzt gar nicht auf die erwachsenen Eltern nur bezogen, wir räumen den Kindern so viel die Steine aus dem Weg, dass sie überhaupt nicht mehr eben an den Punkt kommen, wo sie selber sich Gedanken machen müssen oder scheitern können.
Es gibt ja einen Trend, der aktuell bei Schülern immer beliebter wird, und das ist die sogenannte taktische LRS-Diagnose. Was bedeutet das?
LRS ist die Leserechtschreibstörung. Bedeutet, dass Kinder nicht mehr so gut lesen bzw. Lese verstehen können. Hatten wir vorhin den Grund in meinen Augen, warum das so exorbitant zunimmt, weil eben die Möglichkeit der Nutzen gar nicht mehr so da ist, sich überhaupt hinzusetzen, was zu lesen, sondern ich swipe durch und habe wieder meine Schlagwörter. Ich glaube, dadurch haben die Schüler extrem viel die Lesefähigkeit verloren. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es einige gibt, die wirklich LRS haben, also die Buchstaben durcheinander bringen. Also glaube ich nicht, sondern die gibt es faktisch. Und das ist natürlich nur eine kleine Minderheit, die ein Riesenproblem haben, Sätze sauber zu lesen bzw. zu bilden und dementsprechend dann natürlich einen Nachteil den anderen Schülern haben, wenn sie deutlich länger brauchen, überhaupt was zu lesen und das sauber zu verstehen. Und dahingehend haben diese Schüler, die tatsächlich LRS haben, beziehungsweise eine LRS-Diagnose haben, haben 25% Zeitzuschlag auf allen Prüfungen. Heißt, Schulaufgabe geht 60 Minuten und dann haben sie eben nochmal 15 Minuten zusätzlich drauf, wo sie ja den Nachteil ausgleichen können. Heißt aber für alle anderen Schüler, sie müssen da sitzen und warten. So, und jetzt sind die Schüler natürlich nicht doof und gewieft und sehen, okay, Person XY hat 25% mehr Zeit. Heißt für mich, jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder mit meinem Wissen, was ich habe, da zu sitzen und jetzt die 25% zu warten, oder aber ich tue so oder ich schaue, dass ich auch eben in diese Problematik reinkomme, lasse mir eine Diagnose ausstellen, hat natürlich verschiedene Wege, ich muss zum Schulpsychologen oder zum Kinderpsychologen gehen, muss sie dann ausstellen lassen. Aber ich glaube, auch da ist die Möglichkeit, das so zu umgehen, da. Wir haben eine freie Arztwahl, dann gehe ich zu dem Arzt oder zu dem Arzt. Irgendwo gehe ich stark davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass ich es dann ausgestellt bekomme. Und dann habe ich natürlich meine 25% mehr Zeit in der Prüfung. Aber was heißt es wieder für mich, wenn wir wieder bei den Werten, die vorhin da sind? Ich, armer Schüler, kann ja nichts dafür, dass ich es nicht konnte, weil ich habe ja LRS. Darum brauche ich die 25% mehr Zeit. Darum kann ich wieder nichts, weil ich bin ja arm dran. Das ist ja ein externer Faktor, im Kopf zumindest so vorgestellt, dass ich jetzt da nicht der Schuldige bin, sondern eben jemand anderes. Und da, glaube ich, kommen wir dann wieder in den Schul rein, diese erlernte Hilflosigkeit. Ich kann nichts an meinen Umständen ändern. Ich kann nichts für mich tun. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Lösung wäre auch da relativ klar. Jeder, der LRS hat, hat natürlich einen Nachteil. So, und dieser Nachteil, dieses Problem sollte schnellstmöglich ausgemerzt werden, beziehungsweise diese Schüler brauchen natürlich zusätzliche Hilfe, dass man das dann nachmittags zum Beispiel nachholt. Brauche ich natürlich mehr Lehrer. Wir haben schon Lehrermangel, haben wir da ein Problem. Aber ich müsste deutlich mehr Angebote dann eben diesen Schülern bieten. Und ich gehe stark davon aus, dass ein großer Teil dann relativ schnell feststellt, nachmittags möchte ich nicht unbedingt nochmal zusätzlich in Unterricht reinkommen, um eben mich zu verbessern. Ich habe jetzt doch kein LRS mehr. Und gleichzeitiger Vorteil für die, die es wirklich haben, die kriegen dann kostenlos vom Staat gestellt oder von den Steuerzahlern gezahlt, zusätzliche Nachhilfe, was dann natürlich die Probleme dann auch aus der Welt schafft. Heißt, man hat da relativ viele Fliegen mit einer Klappe theoretisch geschlagen.
Aber nur theoretisch, denn auch hier am Ende des Tages, irgendwann ist die Schulzeit zu Ende und dann kommt der Arbeitsmarkt und dann kommt das, worüber wir jetzt in der nächsten Frage gleich sprechen, die KI, die irgendwann, und zwar in Rekordgeschwindigkeit, wie wir uns mit dem menschlichen Gehirn gar nicht vorstellen können, wie schnell das jetzt gehen wird. Das heißt, wir treffen auf eine Gesellschaft, die sich aus falscher Privilegiertheit irgendwie denkt, ja, ich, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich gar nicht weiß, was die sich denken. Das bedeutet, weil mein Denken einfach so fern dem ist. Ich hatte das Glück, in einer anderen Zeit noch in die Schule zu gehen, vielleicht auch mit einer anderen Einstellung, irgendwann dann mal. Aber wenn wir uns das jetzt anschauen, ChatGPT, die Nutzung, was ist Ihre Erfahrung, Herr Schreiber? Wie wirkt sich das bisher auf Hausaufgaben, Referate, was die Fähigkeit zu rechnen und Rechtschreibung angeht, aus? Ist das dann überhaupt noch wichtig? Oder sagen sich die Schüler nicht, ja, ich brauche das ja alles gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt die allwissende Intelligenz, die ich zu allen befragen kann.
Ich glaube, wir schütten damit nochmal mehr Benzin ins Feuer. Warum? Klar, Hausaufgaben werden teilweise damit gemacht, es werden teilweise Referate damit gemacht. Wir haben überhaupt kein Gefühl mehr, was ist jetzt Eigenleistung, was ist keine Eigenleistung. Und die Schüler haben, da kommen wir auf ein Beispiel von mir, wir haben bei uns in der Schule immer ein Jahr, wo wir Projektpräsentationen machen. Heißt, die haben dann über einen Monat haben sie Zeit, sich zu einem Thema, was sie selber sich ausgesucht haben, sich Gedanken zu machen und dann eben eine Präsentation vorzubereiten und die dann vorzutragen. Die ersten Jahre waren wir als Lehrer ziemlich überfordert, weil natürlich jetzt auf einmal sehr, sehr gute Präsentationen da waren und wir nicht nachvollziehen konnten, beziehungsweise nicht anders bewerten konnten, wie wir es bis jetzt bewertet haben, weil natürlich fachlich war weitgehend alles richtig, nur halt die Kinder konnten dann die Fachwörter nicht aussprechen. Dann hatte ich einen Vortrag, der war gefühlt zwei Semester von VWL-Vorlesung, war dann in 20 Minuten zusammengefasst. Kann man mal machen, aber natürlich problematisch, wenn weder das Fachwort noch die ausgesprochen werden kann, noch erklärt werden kann. Jetzt sind wir dahin gegangen, dass wir gesagt haben, wir bewerten den Prozess. Also du musst zu der Lehrkraft gehen und musst mit der sprechen. Was hast du bis jetzt gemacht? Wie ist da der Stand? Passt es nicht? So, und jetzt entwickelt sich so, dass viele gar nicht mehr zu der Lehrkraft gehen, sondern dann sagen, ja gut, dann kriege ich die Punkte halt nicht, die ich da bekommen würde in der Prozessarbeit oder in dem Prozess, den zu bewerten und dann natürlich ihre Präsentation dann vortragen und fertig. Heißt, wir haben dann ein Riesenproblem, was passiert. Den Prozess wollen die Schüler oder interessiert viele nicht, wenn man auch wieder nicht bei allen natürlich, interessiert nicht, den Prozess zu begleiten oder begleitet haben zu wollen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, und das glaube ich ist ein Riesen Problem und ein Fehler von den Schülern, dass die natürlich dann was in ChatGPT eingeben oder in irgendeine KI, das ist was ausgespuckt wird, ist ja bei Google genauso. Die nehmen dann die ersten zwei Schlagwörter, die kommen und sagen, jo, passt schon. Und da kommen dann natürlich Dinge raus, wenn der Prozess nicht begleitet wird, der absoluter Bullshit ist, der überhaupt nicht passt. Ich hatte auch mal eine Präsentation, die ist einfach völlig an der Thematik vorbei. Obwohl in der KI die Frage scheinbar richtig eingegeben wurde, kann er natürlich nicht beweisen oder nachvollziehen. Aber das Vorwissen, das Grundwissen, um dann nicht mit der KI auszutauschen, zu kommunizieren und dann gezielt Fragen zu stellen, wenn das nicht vorhanden ist, und es ist leider oft nicht vorhanden, dann kann ich natürlich nicht auf meinem Wissen aufbauen und das dann ergänzen, sondern darum habe ich vorhin gesagt, wir gießen Benzin ins Feuer, weil ich muss nicht mehr das Vorwissen haben, weil ich könnte es ja theoretisch über die KI bekommen oder über Google oder wo auch immer und muss mich damit nicht beschäftigen. Ich nehme das, was ich bekomme und fertig, aber verbinde das gar nicht mit meinem Vorwissen, was ich habe, um überhaupt zu verstehen, macht es überhaupt Sinn, was ich da mache? Und das ist dann natürlich ein Riesenthema, wo wir als Schule ja eine riesen Herausforderung haben, wie wir das am cleversten machen. Sei es in Hausaufgaben, sei es eben in Präsentationen oder generell dann in späteren Prüfungen, wo es dann natürlich auch die Möglichkeit gibt, per Apple Watch dann sich die eine oder andere Frage zu organisieren. Ja, das sind alles Aufgaben, wo wir, glaube ich, noch alle keine Ahnung haben, wohin die Reise geht, was Sie auch richtigerweise gesagt haben, dass sich das so schnell entwickelt, dass wir einfach überhaupt noch gar kein Gefühl haben, was da auf uns zukommt, beziehungsweise wie wir das verändern können. Und dann kommt natürlich das Leseverständnis auch wieder dazu. Der Schüler kann es nicht sauber lesen, beziehungsweise seine Gedanken so strukturiert der KI geben, dass er natürlich da auch nicht das rauskommt, was man raushaben wollen würde. Und das alles ist ein extrem negativer Teufelskreislauf, der nicht unbedingt die Leistungen fördert.
Umso wichtiger, dass jemand darüber spricht. Jonas Schreiber mit seinem Buch Real Talk, Lehreralltag. Herr Schreiber, ich möchte vielleicht zum Abschluss noch Ihnen etwas mit auf den Weg geben und auch den Zuschauern dieses Videos. Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Ich finde das extrem wichtig, was Sie machen. Dieses Land braucht Lehrkräfte wie Sie. Und ich meine gar nicht von Ihrer Einstellung den Schülern gegenüber, sondern weil Sie den Mut haben, Dinge anzusprechen, die nicht so gut laufen, wie sie gerne dargestellt werden. Der einzige Weg, eine Veränderung hervorzurufen, ist, indem man ein Problem erstmal erkennt, anerkennt und sich dann auch dahinter macht, irgendetwas daran zu ändern. Und wenn alle nur schweigen, weil sie Angst vor Konsequenzen haben, dass dann einer kommt und sagt, du hast jetzt aber was Falsches, im Endeffekt was Richtiges gesagt und bekommst daher eine negative Konsequenz, dann wird dieser Teufelskreis, von dem Sie sprechen, immer weiter in eine Negativspirale gehen. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bedanken im Namen von ganz sicher auch vielen Zuschauern, die das gesehen haben, die uns zeigen, dass es immer noch Lehrkräfte gibt, denen die Schüler wirklich am Herzen liegen. Herzlichen Dank.
Gerne. Ich würde da eine Sache noch gerne anmerken. Und zwar, ich habe mir auch lange überlegt, ob ich da mit meinem Gesicht beziehungsweise meinem Namen nach außen trete und die Geschichte veröffentliche oder mein Buch schreibe. Ich habe es auch unter Pseudonym als erstes geschrieben und dann nochmal abgeändert. Und jetzt im Nachhinein, klar, ich bekomme auch Gegenwind. Ich bekomme gut Gegenwind. War mir aber von Anfang an klar. Allerdings, und das finde ich wahnsinnig spannend und interessant, wenn man sich jetzt die Kommentare, sei es jetzt dann wahrscheinlich bei Ihnen oder hier drunter durchliest oder dann auch bei der Welt oder in welchem Interview oder in welchem Beitrag das dann war, auch gar nicht jetzt nur von mir, sondern von anderen Kollegen, die was sagen, dann sind extrem viele Kollegen dabei, die dann sagen, endlich sagt es mal jemand, Wahnsinn, dass du dich das traust und genauso ist es auch bei mir. Und dann frage ich mich nur, ja, wenn wir das Problem haben, was Sie sagten, dann sprecht es doch an und warum muss ich jetzt halt riskieren, Probleme zu bekommen oder die Probleme haben. Warum können wir nicht, wenn wir alle das Problem haben, gemeinsam das Problem lösen? Und da wäre die Anfangsfrage und darum schließt sich, glaube ich, dann super der Kreis. Wenn wir da nichts sagen und nichts ändern, dann glaube ich nicht, dass ich beziehungsweise auch andere Kollegen das noch die nächsten, in meinem Fall 40 Jahre durchhalten können, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und darum muss ich da dringend was ändern. Und ich hoffe, das hier ist wieder ein kleiner Stein dafür.
Absolut. Und wenn wir da reflektieren, in allen Dekaden unserer Geschichte hat es noch nie ein Wegducker und Schweiger zu brisanten Themen irgendwie erreicht, eine positive Veränderung hervorzurufen. Deswegen nochmal ganz stark, was Sie hier machen. Das bedarf Mut und auch ein positives Mindset grundsätzlich zu Ihrem Beruf und zur Einstellung, den Schülern auch etwas mitgeben zu wollen. Herzlichen Dank.
Gerne.